Kurznachrichten. Friedensdemonstrationen 2026 auf nach Ilmenau, Thüringen. Mittlerweile kaum noch, weil die Teilnehmerzahlen auf fast 20 zurückgegangen sind.
Ein neuer Tag, ein neuer Grund für Kritik an Friedrich Merz.
Diese wird ausgegeben von einer Christel, einer Lehrerin im Ruhestand.
Nun hat der Kanzler auch es geschafft, sein letztes Wahlversprechen zu brechen. Also wenn er was macht, macht das komplett. Er hatte gesagt, mit ihm sollte es keine Steuererhöhung geben. Aber das kennen wir doch schon von einer Kanzlerin, die derzeit ihre horrenden Altersbezüge genießt. Was hatte sie gesagt? Mit mir wird es keine Steuererhöhung geben. Und dann stieg die Mehrwertsteuer von 16% auf 19%. Wahrscheinlich ist die Eigenschaft, Wahlversprechen ohne mit der Wimper zu zucken zu brechen, ein Kriterium für die Eignung in dieser Position.
Und nun das Dossier.
Am 20. Juni fand in Berlin am Brandenburger Tor eine Demonstration für den Frieden statt. Hier sprach Eugen Drewermann. Mehr dazu gleich, aber zuvor zurück nach Thüringen.
Als FDP-Mann Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, drang der Ruf von Merkel wie Donnerhall nach einer Rückgängigmachung der Wahl von Südafrika bis ins beschauliche Thüringen. Ramelow wurde Ministerpräsident von Merkels Gnaden, sitzt nun im Bundestag mit einem ordentlichen Salär und ist bis heute ein Verfechter des AfD-Verbots. Auch er brach sein Versprechen, nach 2 Jahren Wahlen abhalten zu wollen. Es scheint eine unausgesprochene Denkweise der Politiker zu sein, so wie es mal einer ausdrückte. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Nachrichten für Thüringen.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke, beste Svetlana.
Nun hat Herr Merz zum großen Schlag ausgeholt, nachdem er gefordert hatte, dass jeder seinen Beitrag für dieses Land zu leisten hat, sich aber anscheinend selbst davon ausgenommen hat. Und wie lautet nun seine neueste These? Er bezeichnet das Reformpaket als großen Sprung nach vorn zur Modernisierung dieses Landes. Klingelt da was? Herr Merz, war das nicht Thema auch in Ihrem Geschichtsunterricht? China, 59 bis 61, Mao Zedong, der große Sprung nach vorn. Und wie war seine Ideologie? Er wollte eine Industrialisierung des Landes. Und er verhieß einen wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand dadurch. Bauern wurden umgeschult, verließen ihr Stück Land, die Felder lagen brach, sie zogen in die Städte, arbeiteten in der Industrie, schmolzen Stahl.
Soweit Christel aus Ilmenau. Im weiteren Verlauf ihrer Rede befasste sie sich ausführlich mit dem Thema Stade, welches ich hier nur sehr oberflächlich darstellen konnte. Christel hat es akribisch aufbereitet und ich verspreche euren Mägen, sie werden sich umdrehen. Nachher, nach der beeindruckenden Rede von Eugen Drewermann vom 20. Juni 2026 zu Berlin, Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller, von der Kirche suspendiert. Sein Austritt erfolgte 2005.
Das Dossier.
Seine Rede ist von hoher Emotionalität und hat mich sehr berührt. Zuvor aber noch ein Postskriptum von Christel zu China.
Die Landwirtschaft ging zurück und 10 bis 15 Millionen Chinesen verhungerten. Später, 1980, räumte die Kommunistische Partei ein, dass es ein Fehler war. So sieht es aus, wenn Ideologie auf Wirklichkeit trifft.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, ich danke Ihnen sehr für Ihr Engagement und für meine Einladung, ein paar Worte an Sie richten zu dürfen. Im Interesse des Friedens mit Russland. Es gibt kaum ein Anliegen, das wichtiger in unserer Zeit der Aufrüstung und der Mobilisierung aller möglichen militärischen Kapazitäten ist, als dieses. Egon Bahr und der Willy Brandt vor Jahren konnte in der Bundesrepublik West bereits sagen, wir können die Politik ändern, aber es kann keinen Frieden geben ohne Russland. Geografisch ist Russland unser Nachbarland. Was machen wir dann, wenn wir immer wieder erklären, der Russe kommt? Er ist nie gekommen, solange ich denken kann. Putin konnte 2007 in der Sicherheitskonferenz in München erklären, dass wir in die Drohung kommen, einen neuen Kalten Krieg zu eröffnen, in dem der Westen sich als Sieger im Kalten Krieg erklärt und als die einzig verbliebene Weltmacht, Amerika und die EU. Jetzt haben wir eine Außenbeauftragte der EU, die erläutern kann, dass sie staunend hört, dass auch Russland beteiligt war daran, das Sowjetimperium zum Einsturz zu bringen. Wir haben uns verabschiedet 1945, die Nazis aus Russland, mit 27 Millionen ermordeter slawischer Untermenschen, wie die Nazis das nannten. Und was machen wir jetzt, wenn wir uns wieder präparieren zum Krieg gegen Russland, weil Russland uns angreift? Die Lüge ist offensichtlich, Russland will uns überhaupt nicht angreifen. Gorbatschow hat uns den Frieden 1989 auf den Tisch gelegt. Wir hätten nur zugreifen müssen. Wenn es die Amerikaner geduldet hätten, hätten wir den Frieden mit Russland und dabei einen Abbau der Rüstung vom Ural bis zum Atlantik. Genau das fürchtet man aber, denn dann hörte man auf, die einzig verbliebene Weltmacht zu sein. Wir hätten wirklich Frieden im Austausch der Völker miteinander zugunsten der Interessen, die sie wirklich haben. Russland greift an in der Ukraine, Russland greift an Europa durch die Ukraine. Wir müssen uns wehren gegen Russland zugunsten ganz Europas und der Welt. Wie denn? An welchen Irrsinn sollen wir denn glauben? Putin kann zu Recht erklären, dass seine Ausgaben fürs Militär nicht ein Zehntel von dem betragen, was die USA und die EU und die NATO zusammen ausgeben. Das ist rein militärpolitisch völlig idiotisch zu denken. Russland will einen Angriffskrieg gegen den Westen. Worum er bitten kann, ist Frieden. Und deshalb müssen wir aufhören, Russland in die Enge zu treiben, in einen Verteidigungszustand, den wir umkehren als Selbstverteidigungsanspruch gegen Russland. Der Aberglaube ist so stark, dass unsere vorherige Außenministerin Baerbock noch sagen konnte, wir müssen Russland ruinieren. Dass wir sagen, nur der Starke kommen wir zum Frieden. Ein reiner Irrsinn. Wir müssen weiter Hunderte von Milliarden ausgeben für Panzer, Raketen, Bomben, Drohnen, für Star Wars-Programme, um Russland in die Knie zu zwingen. So wird der Frieden niemals kommen. Der Friede kann nur kommen durch Versöhnung mit Russland. Durch Abrüstung. Durch genau das, was das Angebot der Russen war von 1989 bis 2007, bis zur Eröffnung des Kriegs in der Ukraine, um dessen Vermeidung Putin sich genug gekümmert hat. Er kann sich einen Krieg gegen den Westen überhaupt nicht leisten. Er will das auch nicht. Er möchte Frieden haben, indem er vermeidet, dass die Ukraine zum Aufmarschgebiet der NATO wird, das ganze Schwarzmeer darin eingebettet wird, die Ostsee inzwischen durch U-Boote von Rheinmetall aufgerüstet wird, 60 Kilometer vor St. Petersburg. Wir bedauern völlig zu Recht die 6 Millionen Juden, die wir ermordet haben und deren Gedächtnis wir begehen in Auschwitz. Aber es darf nach Auschwitz keine russische Beteiligung geben. In den Zeitungen lesen wir, Auschwitz wurde von den Alliierten befreit. Es wurde befreit von der Roten Armee. Die ist legitim, das Bedauern der ermordeten Juden in Auschwitz mitzutragen in die Gegenwart. Und was machen wir mit den 27 Millionen ermordeter Sowjetbürger? Slawischer Untermenschen. Sind die uns irgendein Bedauern wert, irgendein Schuldgefühl wert, irgendeine Rücksichtnahme auf die Außenpolitik gegenüber von Russland? Da haben wir scheinbar gar nichts wieder gut zu machen. Russland hat den Frieden angeboten, seitdem das Sowjetimperium existiert. 2017 darf ich daran erinnern. Lenin, um des Friedens willen, tritt die Ukraine ab an Kaiser Deutschland. Das ist 2017 Frieden, um des Friedens willen, durch ein Gebiet, das wir die Ukraine nennen und damals zum zaristischen Russland gehörte. So könnten wir mit Russland umgehen, wenn wir nur wollten. Dass wir es nicht sollen, weil wir eine andere Politik haben, die aus Macht Frieden generieren will, ist ein Wahnsinn, mit dem wir brechen sollten. Und ich versuche es zu sagen mit zwei Russen, die ich schätze. Leo Tolstoi konnte sagen, ein Staat, der 18-Jährige dahin erzieht, auf jedem Kasernenhof der Welt, wie sie lernen, ohne Skrupel, auf Befehl hin, Massenmorde zu begehen, mit jeder Waffe, die ihnen zur Verfügung gestellt wird, rede ich
als der Organisation eines Massenmords, als eine Organisationsform des Verbrechens und keiner Institution der verwalteten Menschlichkeit. Und dann sage ich es mit meinem Freund Dostojewski: Der Russe ist ein Mensch, der alles versteht. Wenn im Westen jemand Gesetze übertritt, nennt man ihn einen Verbrecher, einen Strafwürdigen, den wir richten müssen. Wir in Russland nennen ihn einen Unglücklichen, an dessen Unheil wir selber mitbeteiligt sind. Wir können ihn nicht verurteilen. In beiderlei Sinne sollten wir lernen, mit Russland so umzugehen, dass wir selber ein Stück weit russischer würden.
Unbedingt Spasibo und das Vidanya. Und jetzt wieder zurück zum Lokalen. Der Vorgang Stade. Mit solchen in Teilen Boulevardthemen tue ich mich manchmal schwer. Christel für Ilmenau hat es akribisch ausgearbeitet. Passt auf eure Mägen auf.
Stade. Ein VW Polo rammte kurz vor Mitternacht einen Mercedes frontal. Nach dem Unfall stiegen drei Männer aus dem VW, zerrten den 24-Jährigen aus seinem Mercedes, schlugen und traten auf ihn ein, raubten ihm eine Bauchtasche mit Geldbörse, Papieren und mehreren hundert Euro. Doch in Stade geschah auch ein schreckliches Verbrechen. Die Bluttat vom vergangenen Mittwoch mit sechs Menschen, die ihr Leben durch einen gewissenlosen Verbrecher verloren haben, hat wohl niemanden kalt gelassen. Und wenn ich dann immer noch von einem mutmaßlichen Täter lesen muss, platzt mir der Kragen. Wieso mutmaßlich? Er sitzt in U-Haft. Er war zweifelsfrei der Täter. Was soll dieses Geschwafel von mutmaßlich? Und was war passiert? Warum dieses entsetzliche Verbrechen? Es war kein Sorgerechtsstreit, wie er häufig vorkommt, wenn sich Eltern nicht über das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder einigen können. Die Lüneburger Polizeipräsidentin berichtigte sich sehr schnell von der Formulierung Sorgerechtsstreit auf Sorgerechtssache. Und warum? Weil es kein Sorgerechtsstreit im üblichen Sinne war. Den beiden Eltern soll das Sorgerecht für die 3 Monate alte Tochter entzogen werden, ebenso die Gesundheitsfürsorge für das Kind. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Celle haben beide Eltern Beschwerde gegen diese Eilentscheidung des Amtsgerichts Neustadt eingelegt. Also die Eltern gegen den Staat, nicht gegeneinander. Es wurde außerdem angeordnet, dass Mutter und Kind gemeinsam in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade untergebracht werden. Der Mörder von Stade soll Anfang April sein wenige Wochen altes Baby so stark geschüttelt, dass ihm dadurch Hirnverletzungen zugefügt wurden, wie Bild, Süddeutsche und Spiegel berichteten. Laut Zeit bestätigt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen beide Eltern wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Vorgeschichte führt in die Medizinische Hochschule Hannover, wo das Kind nach Medienrecherchen als Notfall nach einem Schütteltrauma behandelt werden sollte. Der Vater war mit der Behandlung nicht einverstanden und bedrohte in einem Wutanfall die Ärzte, sodass die Polizei gerufen werden musste. Gegen ihn läuft noch das Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung. Das familiengerichtliche Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und so sollte in der Jugendhilfeeinrichtung Stade unter Teilnahme von Mitarbeitern des Jugendamts Hannover ein sogenanntes Hilfeplangespräch stattfinden. Doch dieses Hilfeangebot endete in einem Blutbad. Der Täter hat in blinder Wut 15 Mal gefeuert, Schüsse in den Kopf abgegeben und mehrfach nachgeladen. Und besonders tragisch ist der Ausgang für eine junge Frau. Sie hinterlässt 2 kleine Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren. Ihr Mann war 3 Wochen vor dieser Tat nach einem Krampfanfall an Herzstillstand gestorben. Damit sind die beiden Kinder Vollwaisen. Der Schütze von Stade flüchtete nach der Tat. Der Fluchtwagen wartete draußen, ein getunter, PS-starker Mercedes, gefahren von der Patentante des kleinen Mädchens. Er wurde nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch Schüsse in die Reifen gestoppt. Die 65-jährige Fluchthelferin, eben diese Patentante, Sie ist laut Medienberichten sogenannte Migrationsberaterin bei der NGO Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Mehr muss man da nicht sagen. Wenige Tage vor der Tat beschaffte sich der Mörder von Stade in Berlin die Waffe und 21 Schuss Munition. Eine Waffenerlaubnis hat er nicht. Aber diese Kreaturen wissen, wie man an Waffen kommt. Inwieweit diese Patentante oder die Frau des Täters von seinem Vorhaben wussten, muss noch ermittelt werden. Es wird geprüft, ob eine Tatbeteiligung vorliegt. Diese Patentante Sylvia S. hatte einige Tage zuvor an verschiedene Medien ein 20-seitiges Schreiben geschickt, in dem sie die Aussagen der Ärzte als unwahr darstellte und das Schädelhirntrauma als Folge eines unbeabsichtigten Zusammenstoßes mit dem Kopf des Vaters erklärte. Der Täter Fatih G. ist ein 45-jähriger türkischer Staatsbürger, der auch in der Türkei Kinder hat. Nun kommen weitere neue Hinweise ans Licht. Wie die Bild-Zeitung am Freitag unter Berufung auf Justizdokumente aus der Türkei berichtete, sind in dem Land mehrere Strafverfahren gegen ihn dokumentiert. Unter anderem sei gegen ihn wegen des Verdachts eines schweren Sexualdelikts sowie wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch seiner Tochter ermittelt worden. 2021 soll er zudem wegen eines weiteren Delikts in U-Haft gesessen und ausgebrochen sein. Wie Bild schreibt, wurde seitdem nach ihm in der Türkei gefahndet, seit 21. Und dann lebt er unbehelligt in Deutschland und kann 6 Menschen ihr Leben nehmen? Und nun noch ein sehr brisantes Detail. Der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, SPD, Herr Dennis Kurka, machte es vorsorglich selbst öffentlich. Die Fahrerin des Fluchtwagens, also die Patentante, ist seine Schwiegermutter. Verbindungslinien ins Migranten-NGO und möglicherweise ins Clan-Milieu sowie der fahrlässige Behördenumgang angesichts der Gewaltvorgeschichte des Mörders werfen Fragen auf. Warum gab es kein Sicherheitskonzept? Es war bekannt, dass er gewaltbereit ist. Welche Behörden, welche Politiker tragen Schuld am Tod der Opfer? Die Allgemeinheit hat das Recht, die ungeschönte Wahrheit über die Zusammenhänge zu erfahren.
Stade, Christen, Eugen Drewermann, Frieden mit Russland.
Ja, ich bin heute hier zu Gast.
Oh, hallo. Es ist mir ein großes Vergnügen, für die heutige Audiodatei einen der ganz großen Performer der letzten Jahre zurück auf der Starbühne zu begrüßen. Mit einer Meldung überzeugte die Tagesschau, die Regierung will die Tabaksteuer offenbar stärker anheben. Fast 12 Euro, so viel soll eine Packung Zigaretten in wenigen Jahren kosten. Die Erhöhung der Tabaksteuer soll der öffentlichen Gesundheit helfen und der Steuerkasse. Auch Ersatzprodukte sollen teurer werden. Man bezieht sich auf die Nachrichtenagentur dpa. Hier muss ich sagen, ihr Erzähler hat nur ein einziges Mal in seinem Leben, so mit 12 oder 13, neugierig an einer Zigarette seiner Mutter gezogen und danach nie wieder. Interessant aber die Zigarettenpreise weltweit. Am teuersten sind diese in Australien, Großbritannien und Irland. Dann folgen Frankreich, Belgien, Schweiz, USA, in diesem Level ungefähr auch Deutschland. Am günstigsten die Raucherei in Österreich, Italien und Spanien. Nicht aufgeführt die nordkoreanischen Zigarettenpreise. Dort zu erklären, alle Reisende raucht eigentlich jeder. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat am Sonnabend in Peking Gespräche mit dem Vorsitzenden des Ministerrates Nordkoreas, Park Tae-song, geführt. Aber zurück zu einer anderen Autorität.
Es ist eine Wende in der Drogenpolitik. Wir entkriminalisieren, wir machen das aber auf eine Art und Weise, wo eigentlich nur der private Eigenanbau erlaubt wird, wo der Eigenkonsum erlaubt wird.
Zu den 12 Euro nun Karl Lauterbach. Ich hätte noch stärker erhöht. Der frühere Bundesgesundheitsminister, SPD,
das ist richtig,
erklärte sich im ZDF.
Nein!
Sollte es also noch alte Bergbaugenossen geben, die abends an der Filterlosen hängen, ihr wählt falsch. Die 5% scheinen das Ziel. Lauterbach Kinder, Jugendliche würden vom Rauchen abgehalten werden. Lauterbach räumte aber ein, dass höhere Preise einkommensschwache Haushalte stärker belasten und ein Teil der Käufer auf den Schwarzmarkt ausweichen könnte.
Bei internationalen Flügen wird leider so gut wie keine Maske mehr getragen. Da sind die Maßnahmen gelockert worden.
Das betraf ja andere. Die Musikkenner erkennen, ich spiele Morrissey und The Smiths. Wenn ich Lauterbach sehe und höre, verkörpert er für mich die Rolle, die in den Carry-On-Filmen der britische Schauspieler Charles Hartrey innehatte. Und wie schon einige Male festgestellt, Kunst braucht es nicht mehr.
Ihr Künstler, hört euch, braucht man nicht mehr. Sie machen es selbst.
Ja, und auf der 2001 erschienenen Greatest Hits von The Smiths war Charles Hartrey auf dem Cover. Hartrey, auch lebenslanger Raucher, litt zum Schluss an einer Verschlusskrankheit. Man erklärte ihm, seine Beine müssen amputiert werden, um sein Leben zu retten. Er lehnte die Operation ab. Mit den Worten, er zieht es vor, mit Stiefeln an den Füßen zu sterben. Hartrey, Schauspieler, Sänger, Pianist. Neben der Raucherei, auch bekannt für seine Alkoholprobleme, drum flog er aus der Carry-On-Gruppe später raus. Morrisseys Zuneigung war persönlich. Im NMI verfasste er einen Nachruf, nannte ihn das letzte komödiantische Genie. Aus diesem Zitat, Charles Hartreys Tod knüpft an die herannahende Kälte von 1992, die Vernichtung des britischen Passes und das letzte Todesröcheln des echten Englands an. Obwohl er allen Berichten zufolge unfreundlich und freundlos war, übertrifft Hartreys Mystik die von Greta Garbo. Ich persönlich habe ihn geliebt. Ausschnitte aus dem Film Carry On Abroad mit Hartrey waren im Video zu Every Day Is Like Sunday zu sehen. Auch meine Verehrung für Charles Hartrey ist grenzenlos, drum noch einmal Hello. Hartrey lebte von 1914 bis 1988, britischer Exzentriker. Wenn Fans ihn um ein Autogramm baten, beschimpfte er sie oft, zerriss ihr Papier in zwei Hälften. Angenehmen Besuch konnte ich gestern empfangen hier im Friedensstudio.
Hallo ihr Lieben, die Hörer von Radio Marabu. Hier ist Hartmut Schulze-Gerlach und wünscht euch allen einen schönen Tag.
Muck war da, wird im September laufen. Und zur Vorbereitung suchte ich auch in meinem Zeitschriftenarchiv, blätterte die Melodie- und Rhythmusausgaben von 1977 durch, fand dort unter anderem ein Poster von Gilbert Bicot, auch ein großer Raucher, nie ohne Zigarette auf dem Bild. La solitude. Im Muck, der 1977 seine Soloplatte veröffentlichte, die ein Riesenhit war, widmeten sie nur eine Rückseite. Dafür gab es aber eine interessante Rubrik Äther, Täter, Singsang an der vierten Front. Ich lese, eine vierte Front psychologischen Kampfes. Sieh zum Beispiel die Bundeswehrzeitschrift Wehrkunde München. Überall dort, wo Pressefunk und Bilder auch nur das letzte Dorf erreichen, die Schlachten eines Dritten Weltkrieges ausgekämpft auf der Ebene der vierten Dimension sind längst im Gange. Es ist der Kampf um die Meinungen der Menschen unserer Welt, der Krieg gegen Köpfe. Und als schlechtes Beispiel von der Melodie und Rhythmus hervorgehoben, Heino, nur BRD, Schnulzenverdiener durch Heimatklang und Marschgesang. Das Wandern ist 1977 in der Deutschen der Demokratischen Republik verfasst, performen wir uns nun in Weltkrieg 3 hinein.
Washington hat keine andere Wahl, als die Forderungen Teherans zu akzeptieren, die in dessen Vorschlag für einen Waffenstillstand dargelegt sind.
Nee, Svetlana, man kann weiter bomben. USA setzen Angriffe fort, Iran attackiert einen Tanker, ein Toter wird gemeldet. Donald Trump fordert eine Maut zugunsten der USA. Schon gehobener Wahnsinn, das sind nicht mal Landesgrenzen in der Nähe. Iranische Revolutionsgarde teilte mit, zwei Supertanker getroffen und außer Gefecht gesetzt zu haben. Diese hätten Warnungen ignoriert, Navigationssysteme abgeschaltet. Trump will nun Iran hart angreifen. Und bei uns werden die Lichter langsam ausgehen. Ein Angriff wird auch auf den Flughafen Sana'a in Jemen gemeldet. Erfolgreich versuchte Israel, den ehemaligen iranischen Präsidenten Ahmadinejad für eine mögliche Machtübernahme anzuwerben, berichtet die New York Times. 2004 traf sich der Iraner mit dem Mossad in Budapest. Dort ganz lustig stimmt das Parlament für die Absetzung von Präsident Suljok, einem letzten Vertrauten von Ex-Premier Orban. Haben wir nicht immer Orban mangelnde Demokratie vorgeworfen? Hier erleben wir sie jetzt in Reinkultur. Dass der Iran ein Attentat auf Donald Trump in der Türkei erwog, berichtet nun Kesche 12 Fernsehsender aus Israel, wäre ja genau genommen eine Variation des Wie du mir, so ich dir.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Hat Ahmadinejad für den Mossad gearbeitet? Natürlich nicht. Man traf sich, aber das israelische Vorhaben ist misslungen. Ein Ehrenmann der Ahmadinejad. Festgestellt am 14. Juli 2026 die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Ein Dienstag, garantiert weniger Ehrenmann und auch weniger Diplomat. Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlands Botschafter in Moskau, wurde vorgeladen. Moskau beschuldigt Deutschland der Angriffe auf Infrastruktur. Es baut sich auf. Die deutsche Botschaft zeigt sich uneinsichtig. Auch der russische Botschafter in Berlin, Netschajew, wurde einberufen. Man wirft ihm russische Cyberangriffe vor. Netschajew, Zitat, die von den deutschen Behörden und der EU-Führung gegenüber Russland verfolgte Politik, bei der nicht auf Dialog, sondern auf eine ständige Verschärfung des Konfrontationskurses gesetzt wird, ist zutiefst bedauerlich. Dies ist ein äußerst gefährlicher Weg, der den Interessen der Bürger Deutschlands und anderer europäischer Staaten zuwiderläuft.
Ja, Dings, ne? Also hier dieser Automann, Volkswagen, ne? Er meinte so, sie verlassen 100.000 Arbeitsplätze, well.
Tagesschau zitiert VW-Chef Blume. Bis zu 50.000 weitere Stellen könnten wegfallen. Das VW-Werk in Osnabrück soll wohl eine Rüstungsfabrik werden. Hier gibt es Widerstand seitens Katar. Großaktionär, über 17% der Stimmrechte verfügend. Auch Beschäftigte und IG Metall kritisieren den Einstieg in die Rüstungsproduktion. Die ehemalige österreichische Außenministerin Dr. Karin Kneißl, jetzt Leiterin des Gorki-Zentrums an der Universität St. Petersburg, erklärt, der Umbau sei längst Teil eines umfassenden Übergangs Deutschlands zu Kriegswirtschaft.
Kurz gesagt, die deutsche Energiewirtschaft ist aus allem ausgestiegen, aber in nichts Neues eingestiegen.
Naja, in die Rüstung. Und wen stärkt das Ganze?
And we will make America great again.
Deutschen Arbeitern bleibt bald nur noch die Wahl, Kriegsverbrecher oder arbeitslos. Grüße an die Zulieferer. Dennoch aber auch eine charmante Umsetzung des Morgentauplans. Denn wo am Ende keine Industrie mehr, wird ganz am Ende auch keine Rüstungsindustrie mehr sein. Erste Unwetter in Niedersachsen und Mecklenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim. Heute im Norden Sonne, sonst Quellwolken, abends Schauer und Gewitter. Die auch die kommenden Tage möglich. Tendenz ab Wochenende deutlich Tock. Kühler.
Tock und dann wusch.
Marcello, das war ja wieder eine klasse Sendung. Weitermachen.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.